Inforadio Podcast.
Sie sind alle wieder nach Berlin gekommen, Kulturpolitiker, Kulturmanager, Kulturproduzenten und nicht zuletzt auch Kulturnutzer. Zum 7. Mal findet der Kulturpolitische Bundeskongress statt, veranstaltet von der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung. Und zum 3. Mal ist das Forum im Inforadio dabei. In den letzten Jahren sprachen wir über Geschichte und Geschichtspolitik. Wir sprachen über neue Technologien in der Netzwelt. Und nun heißt das Thema Kultur nach Plan mit einem Fragezeichen. Kultur nach Plan, also eine Horrorvorstellung bürokratischer Gängelei. Dagegen planlos spontane Kulturpolitik, der Schrecken aller Institutionen und Gruppen, die doch das Versprechen auf Kontinuität wünschen. 2 Tage lang wurde hier im Tagungszentrum der Katholischen Akademie ausgiebig diskutiert und klar wurde dabei, es geht nicht um die Zielbestimmung von Inhalten, sondern es geht um Rahmenbedingungen, Plan als Orientierung. Und am Ende des Kongresses, nach vielen Beispielen aus unterschiedlichen Regionen und Arbeitsbereichen, fragen wir nun nach Plänen, Konzepten, Strategien in der Bundeskulturpolitik. Bevor die Kulturpolitiker aus allen im Bundestag vertretenen Fraktionen ihre Vorstellungen darlegen, möchte ich kurz für die Veranstalter des Kulturpolitischen Bundeskongresses die beiden Präsidenten fragen. Warum sprechen wir heute über Kultur nach Plan? Oliver Scheidt ist vor seiner demnächst wirksam werdenden politischen Schattenfunktion der Präsident der überparteilichen Kulturpolitischen Gesellschaft.
Ich kann mich gut erinnern, als Mitglied der Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag 2003 bis 2007 haben wir uns mit Kultur in Deutschland befasst. Und eine der wichtigsten Empfehlungen war, dass in Zukunft Kulturpolitik planvoll gestaltet werden soll. Warum? Die Politik steuert das Gemeinwesen, ist in Verantwortung für die Allokation von Ressourcen, also für das Geld, was irgendwo reingesteckt wird, für die Unterhaltung von Einrichtungen, aber auch verantwortlich für die Gesetzgebung, gerade auf Bundesebene den Rahmen zu setzen, dafür, dass sich Künstler entfalten können, dass sie vom Urheberrecht auch so erfasst werden, dass sie Vergütung bekommen. Aber im Kern geht es natürlich darum, dass sich die Künste frei entfalten können. Uns allen ist klar geworden, es geht nicht einfach nur um mehr Geld. Wir müssen bei den Menschen sein, bei den Künstlern sein und schauen, was die brauchen. Und das ist besonders deutlich geworden bei der Diskussion über die kulturelle Bildung, wo sage und schreibe 230 Millionen Euro jetzt ausgegeben werden. Für mich ein Traum als jemand, der sich immer dafür eingesetzt hat. Aber der Kongress hat gefragt, ist das so richtig, wie es gemacht wird? Kommt das Geld da an, wo es sein muss? Und da muss ich sagen, brauchen wir für die Zukunft auf der Bundesebene gute Pläne.
Schönen Dank, Oliver Scheidt. Thomas Krüger ist ganz ohne Schatten Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Er hat sich heute als Tagungshopper bezeichnet. Aus Ihrer Erfahrung ganz unterschiedlicher Diskussionsmilieus und unterschiedlicher Tagungen, wie stark prägen eigentlich solche Veranstaltungen wie die, die die Kulturpolitische Gesellschaft macht, die Debatte auch außerhalb dieses Kreises und dieser interessierten Öffentlichkeit?
Also ich glaube, dass solche Konferenzen, die finden ja alle 2 Jahre statt, wichtig sind, so wie Feldgottesdienste wichtig sind. Also man muss sich ja irgendwo mal treffen, miteinander reden, ins Gespräch kommen. Die entscheidenden Sachen finden meist auf den Fluren statt. Und da wechseln wir, was die Themen betrifft, regelmäßig ab, um verschiedene Einflugschneisen miteinander zu verabreden und die eben zu erörtern. Es ist immer gut, dass dann am Ende des Tages nicht jeder mit jedem einverstanden ist, aber das ist die Energie, die man braucht für den Alltag, um in 2 Jahren wiederzukommen.
Fragen wir nun, nachdem wir viel gehört haben über die Rolle der Kommunen, die Rolle der Länder, von Strukturkonzepten in den Ländern und zwischen Ländern und auch den Akteuren der kulturellen Landschaft, fragen wir, wo ist denn da jetzt eigentlich der Platz für die Bundeskulturpolitik, die es ja in dieser Sichtbarkeit noch nicht so lange gibt? Monika Grütters, CDU, ist die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag. Wenn Sie sagen, Erbe bewahren, Neues ermöglichen als Aufgabe von Kulturpolitik, wie sehr lässt sich das planen und wie sehr wollen Sie das planen?
Mich irritiert schon diese Wortkombination von Kultur und Plan. Ich finde, das passt nicht zueinander. Wenn schon überhaupt, dann würde ich von Visionen reden. Ich glaube, Politik hat nicht die Aufgabe, Kultur zu planen. Weder die kommunale, noch die Landes-, noch die Bundeskulturpolitik, sondern vielmehr muss sie deren Freiheit sichern. Also wir gehen von einem Kulturbegriff aus, von dem wir glauben, dass nationale Identität sich darin artikuliert. Und dazu gehören in der Tat aus meiner Sicht die zwei großen Aufgaben, einerseits das nationale Erbe zu sichern, das ist die Institutionenförderung im Wesentlichen, aber was ich mindestens genauso wichtig finde, ist, dass wir das Neue, also Avantgardistisches, möglich machen. Und damit das gelingen kann, ist die Grundlage staatlicher Daseinsfürsorge immerhin schon im Grundgesetz festgeschrieben, wo es heißt, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Und damit sie frei sein können, sich entfalten können, muss der Staat sie unabhängig machen vom Zeitgeist, aber auch von Geldnöten. Ich glaube auch an eine Kultur, die tatsächlich gesellschaftlicher Fortschritt ist und der Gesellschaft, auch der Wirtschaft übrigens vorausgeht. So verstanden müssen wir dafür Sorge tragen, dass eben nicht nur das, was da ist, die Institutionen, das kulturelle Erbe, vernünftig verwaltet werden, sondern dass wir die freie Kunstszene unterstützen. Wir haben auf Bundesebene deshalb die Bundeskulturstiftung mit ihren 38 Millionen. Wir haben den Hauptstadtkulturfonds, damit in Berlin mit fast 10 Millionen jährlich solche Projektförderung passieren kann, mit der ja auch die Künstler selber unterstützt werden und nicht nur die, die schon in festen Institutionen sich behaupten.
Sigmund Ehrmann, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, werden nicht ohnehin, siehe Enquete-Kommission, Pläne zwar gemacht, aber das Problem ist das Abarbeiten der To-Do-Liste danach.
Ich würde das gerne mal konkret beschreiben, was mein Verständnis ist, wo ein konzeptionelles Vorgehen hilfreich sein kann. Wir haben das jetzt während der letzten Jahre in der Opposition am Beispiel der Musikförderung mal versucht, für uns zu konkretisieren. In der Weise, dass wir gesagt haben, okay, der Kern der Verantwortung liegt bei den Kommunen und liegt bei den Ländern im Bereich der Kulturpolitik. Der Bund schreibt aber nicht nur so Gesetze, sondern er tut auch selbst etwas. Etwa 44, 45 Millionen Euro über verschiedene Ressorts hinweg werden für die Musikförderung ausgegeben. Wir haben mit einer großen Anfrage nachgehört, was ist da eigentlich, was geschieht da eigentlich, gibt es Konzepte, gibt es Ideen, gibt es Schwerpunkte. Und der Ausgangspunkt war, jetzt oute ich mich da als beinharter Lobbyist, ich komme aus Moers, war dort Kulturdezernent, dort gibt es ein treffliches Jazzfestival. Das werden einige nicht mehr hören können, aber die Frage ist, warum wird Jazz Baltica finanziert, warum wird das Reeperbahn-Festival finanziert, nach welchen Kriterien tut der Bund was? Und wenn ich diese Frage beschreibe, ist das noch nicht eine Intervention. Ich will nicht die Inhalte definieren, aber ich wünschte mir eine Debatte in bestimmten Sektoren, die im Grunde genommen auch Kriterien erkennbar werden lässt, nach denen dann auch Gewichte beschrieben werden können. Wir werden kämpfen für mehr höhere Etats, aber wir dürfen auch nicht tagträumerisch sein, sondern dürfen uns auch die Frage gefallen lassen, ob wir mit den gegebenen Etats das Richtige auch weiterhin tun.
Kriterien ist ein wichtiges Stichwort, da werden wir gleich wieder darauf zurückkommen und da werden wir wahrscheinlich sehr schnell im Streit der Meinungen und Positionen liegen. Rainer Deutschmann ist der kulturpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Gerade hatten Sie Ihre Fraktion eingeladen zu einer Veranstaltung Notfallplan für Kulturgüter. Wir haben die Bilder vor Augen, restaurierte Altstädte unter Wasser, Festivals abgesagt. Wenn wir über Kulturpolitik, Bundeskulturpolitik und Plan reden, liegt der dann eher auf diesem Feuerwehrbereich und der Rest darf sich frei entfalten?
Man hört es halt in meiner Sprache, wo ich herkomme. Bis zu meinem 36. Lebensjahr durfte ich nach der Planwirtschaft leben. Das heißt, ich habe damit natürlich auch erstmal ein Problem. Aber nichtsdestotrotz will ich einige Elemente der planbaren Kulturpolitik durchaus auch positiv empfinden. Ich würde es auch an einigen Beispielen festmachen wollen. Beispielsweise hier im Raum wird bestimmt jedem der Name Paul Rabe etwas sagen. Er hat sehr verdienstvoll das Blaubuch in die Welt gesetzt. Das heißt, er hat tatsächlich unabhängig recherchiert, welche Kultureinrichtungen in den neuen Bundesländern sind förderwürdig für den Bund. Man hat dort versucht, unabhängige Kriterien zu finden, welche Kultureinrichtungen in welchem Bereich sollten Bundesgelder erhalten. Nochmal auf mein Heimatland Sachsen zurückzukommen. Wir haben schon sehr frühzeitig auch versucht, einen neuen Weg zu gehen. Und das hat auch in gewisser Weise was mit Plan zu tun. Wir haben das Kulturraumgesetz geschaffen. Da drin steht, der Freistaat und die Kommunen haben eine Kulturpflicht. Das heißt, es ist keine Freiwilligkeitsaufgabe mehr. Äußerst gut, wenn du mit deinem Kämmerer diskutieren musst.
Das ist jetzt aber keine Bundeskulturpolitik.
Das ist richtig. Aber das Erstere, was das Blaubuch betrifft, wäre Bundeskultur. Und ich glaube, wir sollten schon beide Dinge im Blick haben, weil wenn ich als Bundeskulturpolitiker nur auf das schaue, was der Bund macht, ist es aus meiner Sicht der verkehrte Weg. Und wir haben gerade bei der Tanzförderung, ich war letzte Woche beim Tanzkongress, darüber gesprochen, wie kann man eben Förderungen effektiv miteinander verknüpfen. Mhm. Kommune, Land, Bund. Ich glaube, das ist auch ein neuer Weg, den wir sehen sollten.
Wir zeichnen dieses Gespräch am 14. Juni auf und die Bundestagsfraktion der Linken ist beim Parteitag in Dresden. Daher sitzt hier nicht die kulturpolitische Sprecherin Lucretia Jochimsen, sondern stellvertretend Wolfgang Brauer, der kulturpolitische Sprecher im Berliner Abgeordnetenhaus, der jetzt natürlich ganz genau aufpassen muss, nicht zu viel Berlin in der Bundeskulturpolitik zu vertreten, aber vielleicht auch nicht zu wenig.
Natürlich ist es schwierig, Kultur zu planen. Kunst kann man gar nicht planen, da haben wir, glaube ich, alle Konsens. Aber ich denke schon, dass Kulturpolitik spätestens da, wo es um Förderungs- und Forderungsstrukturen geht, wo es um die Verteilung von Finanzen geht, von knappen Ressourcen, wo es um Gesetzgebungsprozesse geht, die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, gut beraten ist. Und das fordern wir auch ein auf der Basis auf der Arbeitsergebnisse der Enquete-Kommission. Gut beraten ist, Analyseergebnisse ernst zu nehmen und aus diesen Analyseergebnissen genau zu schauen, okay, wo haben wir denn Potenziale, mit denen man wuchern kann, wo liegen Defizite? Und aus diesen Defiziten heraus muss man Handlungsoptionen ableiten. Nichts anderes verstehen wir unter Kulturpolitik planen. Punkt. Und das kann ja wohl so schlimm nicht sein. Jetzt versuche ich, die Kurve nach Berlin zu kriegen. Hier haben wir ein Negativbeispiel. Wir haben die Eröffnung des größten kulturpolitischen Bauprojektes der Bundesrepublik erleben dürfen. Ich meine das Humboldt-Forum. Wir wissen aber bis zum heutigen Tag noch nicht genau, was soll denn darin überhaupt abspielen, sondern stattdessen wird ein Humboldt-Lab entwickelt und wir wussten so probierend rum, was kann man damit eigentlich machen. Das ist das beste Beispiel dafür, dass man eine Sache angeht, ohne vorher eine einigermaßen ordentliche Analyse vorgenommen zu haben und ohne tatsächlich planerische Konzepte abgeleitet zu haben.
Bei uns ist auch auf dem Podium Agnes Grumwiede, die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Jahrgang 77. Ich sage das deshalb, weil ich frage, wie ist das eigentlich, wenn man über Planbarkeit und Rahmenbedingungen, Strukturen redet? Ist das etwas, wo verschiedene Generationen verschieden darüber sprechen?
Nö. Ich glaube, Freiheit, auch die Freiheit der Kunst zu sichern, geht nicht ohne Plan. Und ich glaube, dass wir die Rechte und die Rahmenbedingungen fördern müssen, weil wenn wir das nicht tun, wird das Recht des Stärkeren siegen. Und die Gesetze des Marktes ersetzen keine Kulturförderung. Das ist auch der Grund, warum wir als Bundestagsfraktion ganz klar gesagt haben, es muss bei dem geplanten Freihandelsabkommen mit den USA eine Bereichsausnahme für den Kulturbereich geben, weil sonst bräuchten wir die Unterhaltung, die wir heute führen, gar nicht mehr führen, weil dann wären ganz viele Förderinstrumente für die Kultur, wie wir sie in Deutschland haben und auf EU-Ebene, gar nicht mehr möglich. Man hat oft das Gefühl, also vielleicht klingt es jetzt brutal, dass die Kulturförderpraxis dieser Bundesregierung eher nach dem Konzept funktioniert hat, wer versteht sich gut mit dem Kulturstaatsminister. Ganz viele Entscheidungen wurden hinter verschlossenen Türen getroffen. Der Kulturausschuss wurde eigentlich vor getroffene Entscheidungen gesetzt und wir durften die Entscheidungen nur noch abnicken. Deswegen hat meine Fraktion auch einen Antrag formuliert. Also wir haben uns viel Zeit gelassen, viele Gespräche geführt damit, wie kann man die Förderung des Bundes transparenter gestalten und vor allem, wie gehen wir damit um mit der Kompetenz, die eben besagt, dass der Bund dann fördert, wenn eine gesamtstaatliche Bedeutung gegeben ist. Und das Mindeste, was passieren muss, ist erstens mal, dass der Kulturausschuss nicht weiterhin umgangen wird und dass wir Standards einhalten zur sozialen Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern. Nicht mal das wurde eingehalten im Moment.
Wir merken, 3 Monate vor der Bundestagswahl ist das Vorurteil, Kulturpolitiker sind sich immer einig und haben nur das Problem mit den anderen, also mit den Haushaltspolitikern oder mit den Verkehrspolitikern oder wem auch immer, dass dieses Vorurteil offensichtlich nicht so ganz zutrifft. Darüber denken wir ganz kurz nach, machen Wetter, Verkehr, Nachrichtenschlagzeilen und sind gleich wieder zurück. Das Forum im Inforadio heute aus dem Tagungszentrum Aquino in Berlin. Der Abschluss des 7. Kulturpolitischen Bundeskongresses. Kultur nach Plan? Fragezeichen. Strategien konzeptbasierter Kulturpolitik. Wir reden über die Tätigkeitsfelder, die Möglichkeiten, die Beschränkungen der Bundeskulturpolitik. Bei mir sitzen Monika Grütters, CDU, Sigmund Ehrmann, SPD, Rainer Deutschmann, FDP, Wolfgang Brauer, Die Linke, Agnes Grumwiede, Bündnis 90, Die Grünen. Und eben haben wir schon gehört, es geht um Kriterien und es geht um die Frage, was funktioniert nicht in der Förderung durch die Bundeskulturpolitik. Und da ist eine ganze Menge Musik drin und da ist vor allen Dingen von Seiten von Agnes Grumwiede der Kulturstaatsminister kräftig angegangen worden. Monika Grütters, ja, springen Sie in die Bresche und sagen, es ist nicht einfach nur ein Thema, wer mit wem wie am besten kann.
Das stimmt allerdings, wobei ich sagen muss, die Haushälter sind schon eine kräftige Fraktion, fraktionsübergreifend. Und die Kulturleute sind fraktionsübergreifend sich einig, was das GATS-Abkommen angeht zum Beispiel. Also mit dem Vorurteil dürfen wir hier gerne hausieren gehen. Bernd Neumann war derjenige, der sogar den entsprechenden Brief, den inzwischen 15 Kulturminister der EU unterschrieben haben, initiiert hat. Was die Kriterien der Kulturförderung angeht, also die Bundeskulturpolitik ist ja wirklich erst seit 10 Jahren als solche mit einem Ausschuss versehen und auch mit, oder seit 11 inzwischen, und hat auch einen Kulturstaatsminister. In der Tat ist es so, dass das, was uns verantwortet wurde, relativ unsystematisch dem Bund zugefallen. Da gibt es natürlich die Tradition des preußischen Erbes, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, was ja mit das größte Konvolut ist, was dort verwaltet wird. Das wird von Bund und Ländern gemeinsam gemacht. Und das, was danach dazu kam, hat in der Tat, finde ich, leidet darunter, dass es vergleichsweise unsystematisch dem Bund zugeschrieben worden ist. Damals war Naumann von der SPD der erste Staatsminister und Stölzel von der CDU auf Berliner Seite zum Beispiel damit befasst, den Hauptstadtkulturvertrag zu machen. Und das hatte am Beginn so eine Note des Cherrypicking. Die Frage ist nur umgekehrt, die wollen wir, wenn wir jetzt sagen, die Kriterien waren nicht ganz eindeutig und sind bis heute nicht wirklich begründbar oder nachvollziehbar, sie wieder dem Land Berlin oder wem auch immer überantworten, um etwas anderes, vermeintlich oder tatsächlich besser begründetes, in die Bundeskulturverantwortung zu tun? Das finde ich schwierig. Was wir besser machen müssen, ist, dass wir heute für die jetzigen Förderentscheidungen gut begründete Kriterien entwickeln. Und da finde ich, Frau Grumwiede, dass es nicht die Aufgabe der Politik ist, die Förderung gerade bei der Projektförderung zu entscheiden, sondern das machen Juries aus gutem Grund. Und ich möchte auch nicht diejenige sein, die das letzte Wort darüber hat, ob vor der Entscheidung im Kulturausschuss oder danach. Ich habe noch nie einen Kulturstaatsminister erlebt, der so gründlich, so ausführlich und so aktuell immer wieder den Kulturausschuss informiert hat. Da hat es ganz andere Stile gegeben. Und die Förderentscheidung selber in diesen großen Projektfördereinrichtungen wie dem Hauptstadtkulturfonds und der Bundeskulturstiftung sind organisiert mit Fachjurys in fast jeder Sparte. Das ist mir lieber, als wenn ich als Politikerin inhaltliche Entscheidungen treffen müsste.
Sigmund Ehrmann.
Also es geht ja überhaupt nicht darum, dass sich die Politik anmaßt, inhaltliche Entscheidungen zu treffen. Wenn wir über Kriterien reden, reden wir über ganz grobe Einordnung, ganz grobe Zuordnung. Ich finde es sehr gut, wie die Verfahren angelegt sind bei der Bundeskulturstiftung. Ich finde es ausgesprochen gut, dass die jurybewährten Verfahren beim Hauptstadtkulturfonds so laufen, wie sie laufen. Ich finde das sehr gut, was die unterschiedlichen Fonds, die Förderfonds machen. Das rühme ich, das finde ich richtig prima, auf Armlänge von der Politik entfernt. Wir stellen die Budgets zur Verfügung. Aber bitteschön, die Gewichte, die Schwerpunkte, darüber wird man doch mal reden dürfen, ohne dass das eine Intervention in die Kunstfreiheit sofort zugeschrieben bekommt. Insofern glaube ich, Frau Grütters, machen Sie sich das an der Stelle sehr einfach. Und das, was ich kritisiere, das ist in der Tat eine paternalistische Form von Entscheidungen. Das ist eindeutig so, das kann man an sehr konkreten Beispielen machen. Und ich habe das vorhin mit meinem konkreten Beispiel ja versucht, nur anzudeuten. Machtpolitisch kann man natürlich all denen nur gratulieren, die das Geld mobilisieren für ihre Projekte. Und da sind die Haushälter stark und wir gucken manchmal staunend in die Röhre und fragen, können wir denn wenigstens mal einen Grund erfahren? Aber das kann doch nicht richtig sein. Das kann doch nicht richtig sein. Wenn ich der Meinung bin, im Bereich der Musikförderung wollen wir auch die neue Musik, die improvisierte Musik, die wollen wir stärker machen, dann müsste das auch irgendwo unterlegt werden. Gucken wir rein in die Strukturen, in die Finanzierungsstrukturen, die Rahmenbedingungen, dann ist das sehr, sehr schmal. Ich möchte aber das auch selbst für mich nicht definieren, entscheidend definieren, sondern ich möchte einen Diskurs über diese Fragen haben, und zwar mit all denjenigen, die ja nun als Expertinnen und Experten in diesen Feldern da unterwegs sind, das in einem Diskurs zu erarbeiten, ein Angebot zu machen, was uns auch eine Orientierung gibt. Bevor wir die Kriterien tatsächlich entscheiden, sollten sie gemeinsam diskursiv erarbeitet werden. Das ist ein neuer Politikstil, das ist anstrengend, das ist auch zum Teil mit Ängsten überlagert, weil bei gegebenen Etats und dem Gedanken, wir wollen andere Schwerpunkte bilden, dann wird auch irgendwo genommen. Da wird auch etwas kritisiert und in Frage gestellt. Aber bitte schön dann diskursiv in einem wohlbegründeten Verfahren. Darum geht es. Diese Qualität von Politik und Kulturpolitik wünschte ich mir.
Ich würde doch gerne noch mal wissen, aus Ihren Erfahrungen, dieses Problem, also irgendwie kommt diese Kehre, man fängt bei Kant an und kommt doch bei Hegel raus. Also man fängt formal an mit Kriterien und dann sind doch irgendwelche inhaltlichen Bestimmungen, subkutan oder wie auch immer, dabei. Also kann ein Politiker, der sagt, ich will nicht inhaltlich eingreifen, formulieren, was ihm zu viel und was ihm zu wenig ist in der derzeitigen Kulturlandschaft?
Selbstverständlich. Also,
das wird er diskutieren müssen, er wird es auch beschreiben müssen. Und ich komme wirklich dann auch vom Konkreten und stelle fest, das sind ja Dinge, die auch an uns herangetragen werden. Wir haben da wichtige und große Projekte, die sind im internationalen Vergleich, im nationalen Vergleich herausragend. Sie sind künstlerisch unbestritten. Wäre das nicht unter den Kriterien, die eine Bundesförderung voraussetzen, möglich, also gesamtstaatliche Bedeutung? Das ist ja das verfassungsrechtliche Kriterium, das ist herausragend. Das ist die erste Begründung, die man haben muss, die man auch bedienen muss. Wie komme ich zu dieser Begründung? Indem ich inhaltlich vergleiche, indem ich eine Vorstellung entwickle. Aber dies gemeinsam mit anderen zu erörtern, die Frage zumindest zu stellen, muss einem Politiker erlaubt sein.
Dann würde ich gerne die drei anderen auf dem Podium fragen, und zwar jetzt ganz spitz, was ist Ihnen denn zu viel, was ist Ihnen denn zu wenig und wie diskutiert man das? Rainer Deutschmann.
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich bin auch der Meinung, die Politik ist dafür da, Rahmenbedingungen zu schaffen und sich um Gottes Willen nicht in die Kultur und in die Kunst einzumischen. Das wäre, ich glaube, der völlig verkehrte Weg. Natürlich ist das, was gesagt wurde, auch richtig. Es wird vieles an uns herangetragen. Es sind viele verschiedene Lobbygruppen, auch der unterschiedlichen Künstler bei uns, die sagen, wir hätten da gerne Förderung, da ist zu wenig und so weiter. Das sind Dinge, die wir natürlich versuchen, mit in den Prozess einzutragen. Ich hatte den Tanz erst erwähnt, dort haben wir eine gewisse Lösung gefunden in diesem Jahr, um eine spezielle Form zu fördern. Aber solche Dinge müsste man auch wieder verstetigen. Das ist auch wieder für ein Jahr nur gewesen. Oder beispielsweise die Frage Jazz ist erst auch erwähnt worden. Dort haben wir eine ganz besondere Form gefunden, was die Musikförderung betrifft, nämlich die Spielstättenförderung. Das heißt, es bekommt nicht der Musiker etwas, sondern die Spielstätten, die, sag mal, für die Spielstätten überhaupt vorhalten. Dann ist es weniger das Problem, dass die Leute nicht bezahlt werden, die dort spielen, sondern dass sie überhaupt eine Auftrittsmöglichkeit haben. Also wir denken schon über bestimmte Dinge kreativ nach, aber was dann tatsächlich gefördert wird und wer gefördert wird, das sollen die Spezialisten entscheiden und möglichst untereinander. Das halte ich für die fairste Geschichte und dafür haben wir Juries. Und wenn wir uns mal angucken, wohin die 1,3 Milliarden gehen, die der BKM zu verantworten hat, dann ist vieles jurybestimmt. Das sind doch Dinge, die sind relativ festgefügt, das ist richtig, aber Frau Grütters hat es schon gesagt, manches ist natürlich auch historisch gewachsen. Es gibt auch solche eigenartigen Dinge, wenn ich mir angucke, die Deutsche Welle wird über den BKM gefördert, wäre eigentlich eine Sache, die klassisch im Außenministerium angesiedelt sein müsste. Also es gäbe schon noch Dinge, die man mal regeln könnte, wo man drüber nachdenken muss, wo macht eine Sache mehr Sinn. Ich glaube, wir sollten erstmal stolz darauf sein, dass es überhaupt diese Aufwertung des Kulturbereichs auch im Bundesgebiet gegeben hat. Wir wissen ja immer, wie stark die Länder darauf achten, dass man ja nicht in ihre Kompetenzen eingreift. Und Sie hatten erst den Kulturgüterschutz erwähnt, den ich habe versucht, vor einem halben Jahr anzuschieben, weil ich der Meinung bin, das ist ein Problem, was wir haben, dass es keinen zentralen Ansprechpartner gibt. Wenn beispielsweise ein Archiv plötzlich in ein Riesenloch fällt, wie in Köln, wenn Anna Amalia brennt sozusagen die Bibliothek oder wenn wir die Hochwasser haben, jetzt haben wir es aktuell wieder. Das heißt, es sind Dinge, die schwer nach vorn zu bringen sind, aber die, ich glaube, wichtig sind. Und das ist eine Sache, wo wir uns als Politiker auch einbringen sollten, um diese Dinge, die wir mit viel Geld versuchen zu erhalten und die dann plötzlich durch solche Katastrophen gefährdet werden, dass wir da uns auch Gedanken machen. Aber wir sollten nicht unbedingt jetzt in Förderkriterien eingreifen.
Agnes Kumwiede.
Zunächst mal nochmal zurück zu Ihrer Frage. Also man sieht ja sehr schnell, was zu wenig gefördert wird. Das war nämlich am Anfang der Legislaturperiode zum Beispiel der Tanz. Das ist zum Beispiel auch die Soziokultur, wo auch eine Empfehlung der Enquete-Kommission war, den Fonds Soziokultur zu erhöhen. Das ist unter Neumann nicht wirklich passiert jetzt am Ende. Okay, gebe ich zu. Aber was ganz wichtig ist, wir müssen nochmal anfangen, welche Definition wollen wir für diese gesamtstaatliche Bedeutung. Was soll das sein? Ja? Soll das allein eine Institution oder ein Festival sein, das eine internationale Ausstrahlung hat? Das wäre vielleicht auch die Begründung, warum zum Beispiel etwas gefördert wird, wie die Bayreuther Festspiele und Festivals, die sich mit großer Sicherheit wirtschaftlich auch allein tragen könnten. Und das halten wir einfach für nicht ausreichend als Kriterium. Gesamtstaatliche Bedeutung muss auch heißen, dass möglichst viele gesellschaftliche Gruppen sich beteiligen können und teilhaben können an etwas. Und genau da hakt es. Ich finde auch, dass man darauf Wert legen muss, dass alle künstlerischen Sparten annähernd gleichberechtigt gefördert werden. Und das ist im Moment leider auch nicht der Fall. Ich freue mich sehr, dass Frau Grütters und ich einer Meinung sind. Das war nämlich ein ganz großer Punkt in unserem Antrag. Wir wollen nämlich unbedingt, dass es eine Fachjury gibt. Die gibt es in den Bereichen der Kulturstiftung des Bundes, aber in vielen Bereichen der Förderung von Seiten des Bundes eben mit Begründung der gesamtstaatlichen Bedeutung gibt es niemanden von extern, niemanden aus der Zivilgesellschaft, der diese Entscheidungen mitberät. Und wir haben eben die Idee entwickelt, dass es ein Gremium geben muss mit Expertinnen und Experten, das auch alle 4 Jahre ausgetauscht wird, damit nur ja kein Filz entsteht, das einfach den Kulturausschuss berät über die Förderanträge. Letzter Stichpunkt, wo ich auch finde, dass der Bund unbedingt noch mehr Gestaltung entfalten sollte, betrifft eben auch die kulturelle Bildung. Wir wollen das Kooperationsverbot in der Bildung aufheben und ich halte es für unbedingt notwendig, dass es ein Gesamtkonzept des Bundes gibt für die kulturelle Bildung. Wir reden immer über Konzepte, aber woran es wirklich hakt auch bei der kulturellen Bildung. Wir brauchen einen Ideenwettbewerb für die Methoden.
Zu dem Kooperationsverbot will ich gleich noch mal was nachfragen. Das scheint mir sehr spannend zu sein. Wolfgang Brauer, ja, noch mal kurz zurück zu der Frage, was ist zu viel, was ist zu wenig und wie kann man das, was Ihrer Ansicht nach zu wenig ist, stärker nach vorne bringen?
Zu wenig sind nach meinen Erfahrungen Entscheidungen, die eben nicht von Spezialisten präjudiziert worden sind. Ich will das deutlich machen am Beispiel des Hauptstadtkulturfonds, der ja so förmlich als auf dem Silbertablett des superdemokratischen Beispiels vor sich hergetragen wird. Das ist er eben nicht, sondern er umfasst pro Jahr so etwa 9,8, 9,9 Millionen Euro. Von denen sind allein 4 Millionen festgebunden durch relativ stabile institutionelle Fördermechanismen, wo man Einrichtungen fördert, beziehungsweise langjährig angelegte Projekte, Festivals und Ähnliches. Das ist schon mal gebunden. Da kann die Jury, es gibt eine Vergabejury, befinden, wie sie will, da kommt sie nicht ran. Das will man auch nicht gefährden. Wer will das internationale Literaturfestival aufs Spiel setzen? Dann gibt es 1 Million Euro, das ist so ein Reservefonds für so eine Art Feuerwehrfonds. Der ist schon mal der Juryempfehlung entzogen. So ein Feuerwehrfonds braucht man auch. Dann bleibt ein Rest von 4 Millionen. So, da gibt es dann Vergabeempfehlungen. Die Vergabeentscheidungen treffen aber nicht die Spezialisten, Herr Kollege. Die Vergabeentscheidungen treffen die Regierungen, und zwar die beteiligte Bundesregierung und Senatsmitglieder. Die Jury ist da vollkommen raus. Die Nöte, gerade im Bereich der freien Szene, der Kreativen, der bildenden Künstlerinnen und Künstler, sind dermaßen groß, dass die alle nur darauf warten, auf die Entwicklung von Ideen. Ja, okay, hier kriegen wir etwas mehr Wasser unter den Kiel, hier brauchen wir Spielräume, hier brauchen wir Fördermittel, die tatsächlich freier vergeben werden können.
Das ist auf dieser Tagung hier immer wieder auch angesprochen worden, dieses Verhältnis verschiedener Akteure, großer Institutionen, kleiner Gruppen. Ich komme noch mal kurz auf diesen Punkt des Kooperationsverbotes zurück, weil ich habe den Eindruck, da sind Politiker des Bundes und Politiker der Länder auch nicht im Gleichklang. Also es gibt nicht nur parteipolitische Unterschiede in der Bewertung bestimmter Fragestellungen, sondern auch je nachdem, wo man gerade auch Verantwortung hat.
Ja, wir haben ja zu Beginn der letzten Legislaturperiode, nicht der jetzt zu Ende gehenden, sondern vor 7 Jahren eine große Föderalismusreform gehabt, die vielen von uns Bildungs- und Kulturpolitikern als einzigen nicht geschmeckt hat. Weshalb einige von uns auch aus der Regierungskoalition an den entsprechenden Paragraphen anders abgestimmt haben. Und die Debatte ist ja eher schärfer geworden, dass das Kooperationsverbot, was übrigens so nicht im Text steht, das wird nur immer so genannt, weil es faktisch so eines ist, aufgehoben wird. Wir waren so weit, das im Hochschulbereich konsensuiert zu haben zwischen allen Parteien und zwischen Bund und Ländern. Aber für den Bildungsbereich, für den Schulbereich, wollen die Länder quer durch alle Farben, auch das grün regierte Baden-Württemberg, das überhaupt nicht. Und einerseits habe ich Respekt vor den Ländern, die wenigstens an dieser wichtigen gestalterischen Aufgabe auch festhalten, weil das ihr Ehrgeiz ist, das Feld zu gestalten. Auf der anderen Seite machen sie uns allen immer wieder täglich deutlich, wie wahnsinnig heterogen der Bereich ist, dass das für die Lehrer, für die Kinder, für die Eltern, für die ganze Gesellschaft ein Problem geworden ist. Und sie haben nicht genug Geld, um es auskömmlich zu gestalten. Und wenn der Bund mitfinanziert ob im Hochschul-, im Schulbereich oder zum Beispiel hier bei der kulturellen Bildung, dann muss er natürlich die Möglichkeit haben, zumindest rahmenbedingungsmäßig zu sagen, wo es ankommen soll. Und die große Gefahr ist zurzeit, dass die Länder das Geld, was vom Bund dann kommt, nur in die Pensionstöpfe tun. Das haben die angekündigt. Sie wollen damit ihre verbeamteten Lehrer und Hochschullehrer finanzieren. Und das kann natürlich dann nicht aus dem Bildungsetat des Bundes kommen. Also das ist eine Aufgabe, da müssen wir uns drauf verständigen. Und im Moment gibt es da einfach eine richtige Blockade. Ich bedauere das, weil zum Beispiel so ein großes Bildungsprogramm wie das, was in diesem Jahr aufgelegt wurde, über die Schulen viel näher an die Kinder herangekommen wäre, als über den komplizierten Weg, den wir jetzt beschreiten müssen. Ich möchte aber noch eins sagen, auch damit das bei den Hörern richtig ankommt. Es gibt relativ kleine finanzielle Spielräume für einen Staatsminister für Kultur und Medien. Also das meiste Geld ist tatsächlich festgeschrieben. Und das, was nicht in Institutionen festsitzt, sitzt eben in diesen Fördertöpfen, die ich genannt habe. Und es gibt nur einen ganz kleinen Fonds, wo jemand paternalistisch mit agieren könnte. Das sind wirklich vernachlässigenswerte kleine Summen. Da kann man sich immer noch drüber ärgern, dass das dann nicht im Kulturausschuss debattiert wird. Aber wir müssten den Etat erhöhen, zum Beispiel für die Festspiele. Denn das ist eine Organisation, Herr Ehrmann, die natürlich die neue Musik ganz stark mit einzelnen Festivals betreiben und die müssen dazu größere Spielräume bekommen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist etwas, was der Ausschuss natürlich fordern könnte. Da muss er aber auch mit den Haushaltspolitikern reden, dass die größeren Summen kommen. Also das ist eine Aufgabe, da können wir uns nicht bei der Exekutive beklagen, sondern das ist klassisches Handeln des Parlaments. Und wir haben zumindest in unserem Ausschuss gemeinsam, übrigens wirklich gemeinsam, da gilt wieder das Vorurteil, dass doch viele Kulturpolitiker sich dann über Fraktionen hinweg einig sind, den Tanz befördert mit dem 5-jährigen Tanzplan beim Bundeskulturstiftung. Die Frauenförderung haben wir gestern debattiert. Da könnte man zum Beispiel sich der Forderung anschließen, ein Bundeskünstlerinnenprogramm aufzulegen nach dem Berliner Muster. Da wären wir uns nämlich, glaube ich, auch alle einig. Und dann müssten wir eben mit den Haushältern das Geld locker machen. Und die kulturelle Bildung hat deshalb einen so großen Schwerpunkt eingenommen in der Bundeskulturförderung, weil wir alle das gemeinsam so beschlossen und gewollt haben.
Das Vorurteil kann ja auch dann ein Nachurteil werden. So ist es ja nicht. Wir machen noch mal kurz aktuelle Nachrichten, Wetter und Verkehr und sind dann wieder zurück hier in der Katholischen Akademie. Das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung, Kultur nach Plan, Strategien der Bundeskulturpolitik. Darüber spreche ich mit Monika Grütters, Sigmund Ehrmann, Rainer Deutschmann, Agnes Grumwiede und Wolfgang Brauer. Wir haben jetzt sehr viel davon gehört. Es geht um mehr Geld, das von der Bundeskulturpolitik ausgeschüttet werden soll. Länder und Kommunen haben ihre großen Schwierigkeiten, die Ansprüche, die an sie gestellt werden, diesbezüglich zu erfüllen. Vom Soziologen Ulrich Beck stammt der Satz, dass weniger denken fällt schwer. Wenn wir Kultur nach Plan, so wie diese Tagung heißt, erinnern, Kulturstrategien der 70er und 80er Jahre haben sich mit Ausbau beschäftigt. Geht es jetzt eher um Konzentration, um Kooperation, um Rückbau vielleicht sogar? Und ist da die Bundeskulturpolitik der Ort, auch gerade im Verhältnis mit den Ländern, wo man die Dinge wetterfest macht, die man dann unbedingt möchte? Wie ist das, Sigmund Ehrmann?
Es wäre ein guter Ort, weil dieser Prozess de facto ja auf der kommunalen Ebene und der Länder schon stattfindet. Die Veränderungsprozesse laufen, unter der Haushaltskrise ist da sehr, sehr viel los und da bewegen sich auch sehr viele Institutionen, die sich öffnen, die auch in der Kooperation mit der freien Szene agieren. Und es wäre eine große Chance, diesen Prozess, der noch stärker werden wird, weil wir im Rahmen der Föderalismusreform ja auch die sogenannte Schuldenbremse gewissermaßen als Deckelung der weiteren Verschuldung den Ländern auf die Schultern gelegt haben, da wird noch mehr Druck entstehen. Und umso wichtiger ist es, dass wir additiv denken, dass wir darauf gucken, was passiert eigentlich schon vor Ort und was ist zulässigerweise dann eine Möglichkeit, ein Ansatz, wo der Bund unterstützen kann, wo er stärken kann. Und gerade dieses Beispiel kulturelle Bildung ist für mich das Beispiel, was belegt, wie man es nicht machen darf, weil es im Grunde genommen an den staatlichen Ebenen vorbeiläuft. Die Länder waren nicht eingebunden. Es wird über Partner in der Zivilgesellschaft administriert. Ich will ausdrücklich betonen, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Herr Neumann den Begriff des kooperativen Föderalismus auch erfahrbar gemacht hat und im engen Dialog mit den jeweiligen Landesministern ja unterwegs ist. Da wird gesprochen. Aber es gibt weite Felder, in denen dem Gespräch dann hinterher keine konkrete Antwort folgt.
Rainer Deutschmann, Sie haben eben kurz dargestellt die Situation in Sachsen. Als jemand, der aus der Lessingstadt Kamenz kommt, muss man natürlich auch gerade die Fläche ins Bewusstsein rufen. So wie Sie das dargestellt haben, könnte man ja sagen, also da hat man in Sachsen eine Lösung gefunden. Lieber Bund, bleibt da bloß mit euren Fingern weg.
So absolut würde ich es nicht sagen. Wir haben in Kamenz seit 1995 ein Projekt, was über Bund und Land gefördert wird. Und zwar an Lessing angebunden, ein Projekt Lessing-Rezeption. Ich bin schon der Meinung, man kann bestimmte Dinge gemeinsam finanzieren. Wenn man das Geld zusammenlegt, das ist ja in der Familie auch was nicht anders, wenn man es als Größeres leisten will, dann funktioniert es besser, als wenn jeder alleine losrennt. Und ich glaube, wir müssen in manchen Dingen sowieso etwas umdenken. Ich denke auch, wir Kulturpolitiker, auch an der Basis, wir sind zu sehr in der Defensive, bin ich der Meinung. Warum wehren wir uns immer nach dem Motto, zuerst wird bei uns gespart? Da gibt es immer so eine Art Schockstarre. Jetzt wurden Theater geschlossen. Ich habe es im Plenum mal gesagt, ja, warum denkt man nicht einfach darüber nach, ein halbes Ordnungsamt zuzumachen in der Stadt? Es würde vermutlich keinen stören. Aber es ist doch so, zuerst wird eine Kultur gestrichen. Und ich kenne keinen Bürgermeister, Kämmerer oder Ministerpräsidenten, der sein Haushalt gerettet hätte, indem er eine Kultur gestrichen hat. Es ist doch marginal so wenig, was für Kultur eigentlich ausgegeben wird. Wir kämpfen doch teilweise um Summen, über die denken Sozialpolitiker gar nicht nach.
Ja, wie ist das mit wir sind in der Defensive, Wolfgang Brauer? Wer ist das wir und wie sieht so eine Defensive am Ende aus?
Die Defensive sieht so aus, dass wir uns weniger sozusagen, was die Bundestagsfraktion anbelangt, und ich muss auch einschränken, weniger, was das Abgeordnetenhaus von Berlin anbelangt. Das ist jetzt ein tollkühner Satz, den ich sage. Wenn ich es vergleiche mit dem Anführungszeichen Rest der Bundesrepublik, befinden wir uns hier in einigermaßen gesegneten Umständen. Wir führen heftige Abwehrkämpfe gegen Theaterschließungen, gegen Museumsschließungen, gegen Orchesterzusammenlegungen. Und augenblicklich scheint es doch so zu sein, dass tatsächlich die kulturelle Infrastruktur dieser Republik gefährdet ist. Bei knapp 1,64% aller öffentlichen Ausgaben, die irgendwie bundesweit getätigt werden, 1,64% gehen nur in die Kultur von diesem Etat. Und genau darum wird gerangelt. Und das kann nicht der Ansatz sein. Also wir meinen schon, dass es deswegen einfach notwendig ist, auch durch scheinbar symbolische Handlungen den Wert von Bundeskulturpolitik zu stärken. Also bitteschön, Kultur als Staatsziel in das Grundgesetz. Bitteschön, warum Frau Grütters denn nicht, das ist meines, ist Ihr Minister, warum denn nicht endlich den Bundesstaatsminister als Kulturminister im Kabinettsrang?
Er hat Kabinettsrang. Der Staatsminister hat Kabinettsrang.
Ja, gut, er sitzt mit am Tisch, er hat aber kein eigenständiges,
weil Sie das sozusagen. Weil Sie das symbolisch genannt haben, was über das Symbolische hinaus wäre eine Staatszielbestimmung Kultur im Grundgesetz? Was über das Symbolische hinaus, ich frage das ganz offen, wäre ein Bundeskulturminister statt ein Staatsminister Kultur und Medien? Ja, Agnes, komm wieder.
Also ich glaube, das Gute an einem Staatsziel Kultur wäre, dass natürlich die Kulturpolitiker vor Ort ein wichtiges Verhandlungsargument mehr an der Hand hätten. Ich halte es aber für vollkommen falsch. Und das wird gerade in Wahlkampfzeiten oft gemacht, die Kulturfreundlichkeit der Fraktionen daran zu bemessen, ob sie jetzt für ein Staatsziel Kultur sind oder dagegen. Ich würde mich enthalten bei einer Abstimmung. Ja, natürlich eher Tendenzen dafür. Ich erkläre Ihnen auch warum. Wir Grünen haben sehr dafür gekämpft, dass vor 10 Jahren der Tierschutz als Staatsziel anerkannt worden ist. Ich würde es nicht als Fehler bezeichnen. Das Problem ist nur, was hat es genützt? Wir haben immer noch Massentierhaltungen, ja? Wir haben immer noch Qualzuchtbetriebe. Und das ist das, was mich wirklich interessiert. Was würde es verändern? Ich glaube übrigens auch, ein Kulturminister würde im Vergleich zu einem Kulturstaatsminister nichts verändern, weil wir auf der Bundesebene ein ganz anderes gravierendes Problem haben. Wir haben ein Problem, dass die Kultur ein Querschnittsthema ist. Ja? Die tangiert eigentlich jedes Ministerium. Und das ist auch das Problem, das wir hatten mit dem Programm Kultur macht stark. Ja, da konnte das Bildungsministerium, ohne sich auch nur mit dem Kulturausschuss irgendwie rückzukoppeln, hier ein ganz eigenes Programm basteln.
Nochmal zu dieser Frage, symbolische Politik oder ist es auch mehr? Was ändert sich wirklich, Monika Grütters?
Also zum einen, dass die Frage nach dem Ministerium bei 0,6% des Bundeshaushaltes, glaube ich, würde es absolut marginalisiert, wenn es ein eigenes Ministerium würde, und es würde in der Haushaltsplansystematik an den allerletzten Rand fallen. Wo es jetzt ist, nämlich Chefsache beim Kanzleramt, steht es ganz oben. Und es ist in der Tat so, dass das, was dort nicht richtig gemacht wird, immer auch auf den Kanzler, die Kanzlerin zurückfiele. Insofern glaube ich, dass das wirklich, Stichwort Symbol oder nicht, von der Wertigkeit eine ganz andere Bedeutung hat. Was das Staatskultur angeht, bin ich eine heiße Verfechterin. Das wäre kein folgenloser Verfassungsschnörkel, sondern es würde in der gesamten Bundesrepublik das Bewusstsein für den Wert der Kultur insofern schärfen, als es eben nicht nur ein Standortfaktor ist, sondern Grundlage unseres Zusammenlebens. Man kann eine Gesellschaft sehr wohl daran beurteilen, wie sie mit ihrer Kultur umgeht. Das ist eine Haltung, ist Ausdruck von Humanität. Es geht dabei um die Wertegrundlagen einer Gesellschaft und nicht um das Aneinanderreihen bestimmter klientelbezogener Aufgabenfelder wie Generationengerechtigkeit, Tierschutz, Familienschutz, Sport. Und deshalb finde ich auch die Kombination von irgendwem einen Sündenfall, weil dann hätte man nicht begriffen, was der Sonderstatus der Kultur ist.
Herr Deutschmann. Ja, also in mir haben Sie einen vehementen Verfechter des Staatsziels Kultur. Wir haben es in der letzten Legislatur auch eingebracht. Leider haben es alle anderen Parteien damals abgelehnt. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann mal drinsteht. Und ich bin der Meinung, wir haben derzeit eine Schieflage in unserem Grundgesetz. Wir haben nämlich die natürlichen Lebensgrundlagen geschützt, aber die geistlichen nicht. Kommt ein Politiker irgendwo ins Ausland, dann wird sich immer mit dem Land der Dichter und Denker brüsten. Und diese 6 Buchstaben ins Grundgesetz zu schreiben, tun wir uns so schwer. Das begreife ich einfach nicht. Das bringt nicht mehr Geld, aber es bringt ein Umdenken.
Ich würde gerne noch zur Stellung nehmen zu der Frage des Ministeriums. Ja. Ein Ministerium würde in dem Augenblick Sinn machen, wenn man bestimmte Inhalte dort bündelt. Die da sind kulturelle Bildung, die ganzen Fragen der Netzpolitik, also der Digitalisierung, eine große kulturelle Herausforderung und auch die auswärtige Kulturpolitik. Das wären starke Faktoren, die zusammengehören. Und dann würde ein derartiges Ministerium auch Sinn machen. Das ist meine persönliche Meinung. Ansonsten ist es natürlich gut, im Kanzleramt eine derartige Funktion zu haben, die sich auch von der Autorität des Regierungschefs her ein Stück weit speist. Das ist rein pragmatisch. Staatsziel Kultur. Die Debatte war in unserer Fraktion sehr mühsam. Also die Gründe, die Frau Grütters vorgetragen hat, die trage ich voll inhaltlich, die für ein derartiges Staatsziel sprechen. Aber in unserer Fraktion gab es dann eine starke Auseinandersetzung, weil andere Wertungen auch für sich beansprucht haben, zum Beispiel Sport. So ist dieser Antrag zustande gekommen, Kultur und Sport ins Staatsziel. Die Rechtspolitiker, die sehr dogmatisch damit umgehen, sagen, wir wollen aber, was soll diese ganze Staatsziellyrik, das zerfasert und damit wird es beliebig. Es hat dann nicht mehr die Bedeutung, die aus dem Ursprung unserer Debatte, der kulturpolitischen und gesellschaftspolitischen Debatte, richtig wäre. Lasst uns dann doch jetzt dann lieber über ganz konkrete Politik reden, über Verbesserungen, über Akzente, damit wir die Wirkungen, die wir uns von dem Einsatz der öffentlichen Mittel erhoffen, die unserer Gesellschaft gut tun, dass sich Künste entfalten können, dass wir diese Wirkungen stärken. Und das Letzte, was wir dabei unbedingt nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Wir reden sehr abstrakt, aber es geht um viele, viele Menschen, und wir kennen die wirtschaftliche und soziale Situation vieler in diesen Feldern. Und ich will ansprechen, dass es für mich wirklich nicht zu ertragen ist, dass wir über faire Honorare gar nicht reden. Wir müssten es auch dort durchhalten, wo wir als öffentliche Kulturförderung auch tatsächlich Mittel ausreichen. Das darf nicht so sein, dass in den Projektanträgen ganz verschämt der eigene Lohn, der eigene Ertrag thematisiert wird.
Zum Schluss, wenn dann die Bürgerinnen und Bürger am 22. September gewählt haben und der neue Bundestag ist konstituiert, welche kulturpolitischen Themen wird Ihre jeweilige Fraktion als erstes angehen? Rainer Deutschmann.
Ja, eins hatte ich schon genannt. Staatsziel Kultur ist für mich eins, was ich stark im Vordergrund stelle. Das andere ist ein Punkt, der auch ganz kurz noch erwähnt wurde, ist die Frage soziale Lage von Künstlerinnen. Gerade was Schauspieler und Schauspielerinnen betrifft, was Tänzer betrifft, habe ich in den letzten Jahren relativ viel versucht, auch mit nachzusteuern. Aber es ist ein sehr kompliziertes Feld, wo man also viel auch mit dem Sozialministerium zusammenarbeiten muss und wo die Gemengelage auch eine sehr kompliziert ist. Aber ich glaube, es kann nicht an sein, dass der durchschnittliche Schauspieler bei uns ein Einkommen hat von 11.600 und das nicht im Monat, sondern im Jahr. Und da sind auch die mitgerechnet, die 6-stellige Summen verdienen. Da weiß man, was eigentlich bei den Schauspielern ankommt, und das kann es einfach nicht sein. Man schaut sie sich im Fernsehen oder im Kino an und sagt, Mensch, was sind es für tolle Menschen, was machen es für tolle Geschichten, und denkt, die leben bestimmt auch gut, und das genaue Gegenteil ist eigentlich der Fall. Und denn, wenn ich mir anschaue, dass die Drehtage für Filme immer zusammengeschnitten werden und ein Schauspieler nur dafür bezahlt wird, wenn er vor der Kamera steht und nicht für die Tage, wo er seinen Text lernt, dann haben wir dort auch ganz einfach ein Missverhältnis. Und das sind Dinge, wo wir, ich glaube, weiter nach vorne kommen müssten.
Sagt Rainer Deutschmann von der FDP, Wolfgang Brauer, Die Linke.
Ja, ich finde das schön, dass wir uns dann bei der Staatsziel-Frage so schnell einig werden können. Das sollte dann wirklich einer der allerersten Schritte sein. Zeitnah, dass wir es nicht vergessen. Das Zweite, auch wir haben ganz oben auf der Prioritätenliste die Verbesserung der sozialen Lage von Künstlerinnen und Künstlern. Ich sage hier noch das Stichwort Künstlersozialkasse. Da ist dringender Handlungsbedarf. Das ist einfach nicht länger hinnehmbar, denken wir, wenn man nach 45 Jahren durchschnittlich 12.000 Euro Jahreseinkommen dann 500 Euro Rente kriegt. Im Jahr, nicht im Monat. Da muss etwas getan werden. Wir wollen Bewegung haben auf dem Gebiet von Mindesthonoraren bei bundesgeförderten Kulturprojekten. Und ein erster kleiner Schritt kann sein, nach unserer Vorstellung, ich habe mit großer Freude gelesen, was Sie am 7. Juni debattiert haben im Ausschuss, kann sein, das Problem der Ausstellungshonorare, Ausstellungsentgelte für bildende Künstlerinnen und Künstler. Wir halten es für ein Unding, dass es Kunstbereiche gibt, wo künstlerische Arbeit nicht entsprechend auch honoriert wird.
Sagt Wolfgang Brauer von der Linken, Agnes Krumm, Wiede, Bündnis 90 Die Grünen.
Bei uns wird es geben eine Reform des Arbeitslosengeld 1-Bezuges, dass man also schon Anspruch hat, wenn man 4 Monate lang innerhalb von 2 Jahren eingezahlt hat. Und es soll auch einen bestimmten Zeitraum geben, wo man für die berufliche Integration selbst verantwortlich ist. Das ist für Künstlerinnen und Künstler wichtig. Wir wollen sorgen für Beitragsstabilität bei der Künstlersozialkasse. Wir wollen, dass das Krankengeld für selbstständige Kulturschaffende wieder gilt ab dem ersten Krankheitstag. Wir wollen eine Ausstellungszahlung im nicht kommerziellen Raum einführen. Da sind wir ganz bei den Linken. Wir wollen die Lehrtätigkeit und Ausbeutung auf Honorarbasis beenden. Das betrifft zum Beispiel auch die Lehrbeauftragten an den künstlerischen Hochschulen. Wir wollen Mindesthonorare, wenn eine Bundesförderung erfolgt, und wir wollen das Urhebervertragsrecht reformieren. Wir wollen mehr Transparenz und bessere Rahmenbedingungen für die Bundeskulturförderung, wie ich das vorher auch schon angesprochen habe. Und wir wollen ein Gesamtkonzept entwickeln für die kulturelle Bildung und auch ein Gesamtkonzept für die Baukultur. Darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, aber das ist auch ein bundespolitisch relevantes Thema.
Aber ich habe ja gefragt, was wollen Sie als erstes angehen? Da haben Sie
also als
sehr großen Rucksack aufgemacht. Erstes. Das war Agnes Krumm-Wiede von Bündnis 90 Die Grünen. Sigmund Ehrmann, SPD.
Wir werden auf jeden Fall eine umfassende Reform des Urheberrechts forcieren. Das ist ein Thema, das ist von der alten Regierung, jetzigen Regierung, ich sage schon, von der alten Regierung groß angekündigt. Und das ist, da ist ja nicht viel draus geworden. Wir müssen unbedingt diese Schieflage in der sozialen Sicherung der Künstlerinnen und Künstler im Bereich des ALG I beheben, also die sogenannte Rahmenfrist. Wir werden Mindesthonorare definieren in Kulturförderprojekten des Bundes. Und wir werden am Beispiel der Musikförderung das versuchen, auch praktisch erfahrbar zu machen, was hier sehr abstrakt diskutiert wurde, wie man tatsächlich gemeinsam mit, auch mit den unter Einbeziehung der Länder, konzeptorientierter Kulturpolitik entwickelt. Das wären die Ansätze, die wir auf jeden Fall nach vorne schieben, dass wir die KSK stabilisieren müssen und all die anderen Punkte. Aber Sie haben Prioritäten genannt, gehören wollen, ich habe ein paar genannt.
Sagt Sigmund Ehrmann von der SPD und Monika Grütters von der CDU.
Hat 2 Punkte. Das eine ist, die kulturelle Bildung systematisieren und stärken, damit so großartige Projekte wie Jedem Kind ein Instrument, die Kulturagenten, Kinder zum Olymp, Kultur macht stark, die Bündnisse verstärkt und systematisiert werden und vor allen Dingen in der Zusammenarbeit mit Bund und Ländern noch besser funktionieren. Ich habe aber noch ein zweites Thema, das ist das Humboldt-Forum. Weniger das Schloss, aber mehr das Humboldt-Forum. Wenn tatsächlich Kultur in der Lage ist, Auskunft zu geben über das nationale Selbstverständnis, dann haben wir, Deutschland, am Beginn des 21. Jahrhunderts die große Chance zu zeigen, dass wir aus unserer Geschichte gelernt haben, weil sich dort die außereuropäischen Künste selbstbewusst und in Eigenregie gegenüber unserer eigenen Kulturgeschichte artikulieren können. Und wenn wir das hinbekommen, dann ist das wirklich Avantgarde, die Gestalt annimmt. Und ich glaube daran, dass die Museen und die Humboldt-Universität und die Bibliothek das hinbekommen können. Das fände ich großartig.
Sagt Monika Grütters von der CDU. Und was davon dann alles am Ende umgesetzt wird, werden wir spätestens in 4 Jahren beim 9. Kulturpolitischen Bundeskongress erfragen können. Kultur nach Plan, das war das Thema des 7. Kulturpolitischen Bundeskongresses aus der Katholischen Akademie Berlin, dem Tagungszentrum Aquino, hörten Sie das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung. Danke sage ich meinen Gästen Wolfgang Brauer, Die Linke, Rainer Deutschmann, FDP, Sigmund Ehrmann, SPD, Monika Grütters, CDU und Agnes Grumm, Wiede, Bündnis 90, Die Grünen. Und nicht zuletzt danke an Sie, die Sie uns zugehört haben.